Herr von Donani, beginnen wir erstmal mit Ihrem Namen. Immer wenn die Rede von Ihrem Bruder, dem bekannten Dirigenten Christoph, ist, dann hört man also in den Ansagen im Radio und überall doch Nani. Ihren Namen spricht man Donani. Woher dieser Unterschied?
Ja, das kommt daher, dass an sich ist es doch Nani, wenn man es richtig ausspricht, und das wird auch dann nicht richtig ausgesprochen, ist an sich die ungarische Dohnányi. Ja. Dohnányi. Aber schon mein Vater hat sich immer nur Donani genannt, so bin ich auch aufgewachsen, weil es einfach zu kompliziert ist in Deutschland. Und ich lasse auch den Akzent auf meinem Namen weg. Mein Bruder pflegt ihn weiterhin, weil er eben in dieser Musikertradition meines Großvaters steht. Da kann er auch gar nicht anders, weil wenn er sich anders genannt hätte, hätten die Leute gar nicht gewusst, wieso, weil mein Großvater ein so bekannter Musiker
ist. Ernst?
Ja, Ernst, Ernő, ja. Ernő.
Ernő, auf Ungarisch dann. Ja. Ah ja. Ich bin bei Ihnen in Hamburg. Wir sitzen in einem sehr schönen, großen Arbeitskonferenzraum. Sie haben uns Tee serviert und es sieht ein wenig chinesisch aus. Die Möbel wirken etwas chinesisch, auch der Teppich, auf dem wir sitzen, wunderbar. Liebe zu chinesischen Möbeln, weshalb?
Ich habe eine Doppelliebe eigentlich noch mehr zu den Japanern als zu den Chinesen. Und ich habe mich immer sehr für Japan interessiert, habe ja auch mal ein Buch über Japan geschrieben und habe eine sehr große Bewunderung für diese einzigartige Kultur der Japaner. Aber über Japan bin ich dann auch an China gekommen und dann habe ich diese Möbel. Es gibt auch in anderen Räumen hier sehr viel Japanisches, also es wechselt.
Herr von Donani, Sie sind schon ein halbes Jahrhundert SPD-Mitglied. Im Jahr 1957 sind Sie in die Partei eingetreten. Dann waren Sie jahrzehntelang aktiver Politiker. Wie sehr mischen Sie sich noch ein? Oder anders gefragt, kann ein Politiker jemals loslassen?
Also man lässt im Kopf, wenn man wirklich politisch geprägt ist, lässt man im Kopf Politik nie los. Man interessiert sich für die Tagesnachrichten, interessiert sich für die Dinge, die strategisch und soziologisch in der Gesellschaft geschehen, passieren könnten. Aber ich mache keine aktive Politik mehr und berate auch nicht aktiv irgendjemanden auf der einen oder anderen Seite.
Wir haben in diesem Jahr Bundestagswahlen. Wie sehen Sie diesem Termin entgegen? Schauen Sie mal voraus. Welche Rolle wird bei uns die Flüchtlingsfrage spielen, die Angst vieler Menschen, ja, vor Überfremdung oder vor einem fremden Glauben? Alles das wird ja auch genutzt von etlichen Parteien. Was sagen Sie voraus? Spielt das eine große Rolle?
Es wird eine Rolle spielen. Gegenwärtig steht die Partei, die das in den Mittelpunkt stellt, nämlich die AfD, ja nur etwa 10% der Wähler. Das ist eher schmaler als in anderen Ländern. Aber ich glaube, es muss auch eine Rolle spielen. Es ist eine Sache, die für die Leute fremd, neu ist und so weiter. Und wir brauchen eine offene und mutige Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten, mit diesen Fragen umzugehen. Ich selber halte das, was die Bundeskanzlerin gemacht hat, für richtig. Halte es auch für richtig, dass man jetzt versucht, sozusagen, nachdem diese erste Welle ja unaufhaltsam war, gewissermaßen heute, eine Begrenzung anzustreben, soweit man unter dem Druck der internationalen Entwicklung das überhaupt kann. Aber da ist die Politik der Bundesregierung, finde ich, sehr konsequent. Aber für die Bevölkerung ist es ein Problem und das muss man offen diskutieren.
Also Sie halten die deutsche Demokratie für stabil?
So habe ich nicht gesagt. Ich glaube, die Demokratien überall leiden unter einer starken Auflösungsströmung durch die Globalisierung und durch die neuen Medien und die Digitalisierung. Und viel von dem Fundament, was einer Zivilgesellschaft zugrunde liegt und was als Zivilgesellschaft auch wiederum das Fundament der Demokratie ist, viel davon wird gegenwärtig von diesen Entwicklungen verändert oder gar unterspült. Und keine Demokratie in diesen Zeiten ist wirklich ganz sicher. Und ich bedauere, dass manche Notwendigkeiten, die an sich erkennbar sind, nicht realisiert werden.
An was denken Sie da?
Naja, wir haben zum Beispiel eine Klausel in Artikel 52, ich glaube Ziffer 3 des Grundgesetzes. Da heißt es, der Bundesrat entscheidet mit der Mehrheit seiner Stimmen. Wenn es dort Enthaltungen gibt, kann keine Mehrheit mehr hergestellt werden. Aber da, wo in den Bundesländern viele Parteien an einer Regierung beteiligt sind, auch solche, die nicht zur gegenwärtigen Bundesregierung in dem Parteienspektrum gehören, dort wird dann immer der Stimme enthalten. Und eine Stimmenthaltung ist eine Nein-Stimme. Und wir sind heute in einer Lage, in der der Bundesrat faktisch kaum noch entscheidungsfähig ist. Und die Bundeskanzlerin muss daher die Ministerpräsidenten an den Abendtisch holen und mit ihnen ausklüngeln, was im Bundesrat nicht mehr möglich ist. Und Bundesminister Schäuble hat auf Anraten von Roman Herzog und mir und Professor Klein, auch ein ehemaliger Verfassungsrichter, haben wir ihm ein Papier gemacht, in dem wir gesagt haben, dieser Artikel muss geändert werden, geht aber natürlich nur mit Mehrheit und nur mit Zustimmung des Bundesrates, indem wir sagen, der Bundesrat entscheidet mit Mehrheit und nicht mit der Mehrheit seiner Stimmen, sodass eine Stimmenthaltung eben wie auch sonst entfällt und die Mehrheit sich bildet von den gültig abgegebenen Stimmen. Das ist von den im Bundesrat abgelehnt worden, im Zusammenhang mit den Verhandlungen um den Finanzausgleich. Roman Herzog und ich, wir haben uns große Mühe gegeben, schon zum zweiten Mal. Und wenn wir nicht darauf achten, dass unsere Verfassung handlungsfähig bleibt, dann ist die Demokratie auch in Gefahr.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Entwicklung, dass immer mehr Menschen sympathisieren oder auch dann einer Partei die Stimme geben, die so im rechtspopulistischen Lager sich bewegt. Das ist ja nicht nur eine deutsche Besonderheit, sondern im Gegenteil, in Europa ist das schon viel stärker, in Frankreich der Fall. Dann schauen wir nach Amerika. Die Wahl von Trump zeigt, es ist keine ausgewogene Diskussion mehr möglich. Es wird getwittert, es wird so läppisch auch gar nicht diskutiert, sondern ja, Dinge rausgegrölt. Und das ist ja auch ein Niedergang der politischen Kultur. Herr von Donani, wenn Sie heute Wahlkampf machen müssten, was würden Sie dem sogenannten kleinen Mann sagen? Denn das ist ja immer so diese Begründung, der kleine Mann versteht die Politik nicht mehr oder will diese Politik nicht mehr.
Letzteres glaube ich nicht. Er will sie verstehen, aber sie wird ihm nicht immer klar gemacht. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wenn in der öffentlichen Debatte gesagt wird, das machen wir nach dem Normandie-Format, was glauben Sie wohl, was 99% der deutschen Bürger wissen, was das heißt? Das heißt, dass man da mit der Ukraine, mit Putin, mit Frankreich und mit Deutschland zusammensitzt, um an dem Problem der Ukraine gemeinsam zu arbeiten. Das Zweite gilt, das ist in Minsk anders vereinbart. Was glauben Sie, was die Leute darüber, die wissen, haben keine Ahnung. Wir führen keine verständliche, öffentliche, mutige Debatte. Der Bundestag ist in diesem Bereich ein totaler Ausfall für mich. Da wird gar nicht wirklich debattiert. Da lesen irgendwelche Menschen, denen man zum Teil zutraut, zum Teil aber auch nicht, dass sie irgendwas davon verstehen, was sie sagen. Da lesen sie irgendwelche Statements vor. Und dann wird das aber nicht diskutiert. Dann ist der Nächste dran, sagt das Gegenteil, aber kaum sozusagen in einer Debatte. Wir haben keine Debattenkultur.
Also Sie meinen, Sie müssen erst mal die freie Rede lernen?
Nicht lernen, üben, machen, ausüben. Also und auch den Mut haben, auch mal die Meinung der Gegenpartei zu teilen, was ja völlig normal wäre. Ja, ich sehe gegenwärtig die Debatte über die Frau von der Leyen. Dass sie schuld sein kann an der Entwicklung in der Bundeswehr und dafür verantwortlich gemacht von den Parteien im Bundestag, ist absoluter Unsinn. Denn wir haben in den letzten 20 Jahren oder so, haben wir 5 Wehrbeauftragte gehabt. Davon war keiner von der CDU, davon war nur einer aus der FDP, alle anderen waren Sozialdemokraten. Und wenn jemand nah an der Bundeswehr sein konnte, dann sind das die Wehrbeauftragten. Warum haben die sich nicht gerührt? Warum sollte die Chefin, die seit 3 Jahren das macht, nun wissen, dass ich finde das einfach falsch. Und diese Art von Umgang miteinander, in dem die Parteien sozusagen aus parteitaktischen Gründen irgendwelche Beschimpfungen oder irgendwelche Kritik vorbringen, die unbegründet ist, das schadet der Demokratie und das schadet auch unserer Debattenkultur.
Kurz nach Amerika schauen. Sie haben sicher den Wahlkampf in den USA im vergangenen Jahr verfolgt. Ist Ihr Blutdruck dabei in die Höhe geschossen?
Naja, ich habe nicht geglaubt, dass er am Ende gewählt wird, während ich geglaubt habe, dass die Leute für den Brexit stimmen in England, davon war ich überzeugt. Ich habe nicht geglaubt, dass Trump am Ende gewählt wird. Und das war ja auch von der Mehrheit der Stimmen nicht so, aber von der Mehrheit der Wahlmänner in den USA, ist ja ein anderes Verfahren, hat es dann für ihn funktioniert. Ich glaube, Trump ist das Ergebnis eines völligen Demokratieversagens in den USA. Und in seiner Rede, die er eine erstaunliche Rhetorik gezeigt hat, die er da bei der Einsetzung in das Amt, bei der sogenannten Inauguration, da auf dem Kapitol gehalten hat, wenn man die nochmal nachliest, die ja auch zum Teil ganz poetische Seiten hat, also erstaunliche Rede gewesen, ja, fand ich. Und da hat er ja alle beschimpft, hat er gesagt, ihr habt das alle, habt ihr die Leute verlassen und habt euch selber da bereichert, ja. Ihr hier seid, die ihr um mich seid, hier die ganze Elite Amerikas, die da oben saß, denen geht's gut. Aber die Leute, für die ihr eigentlich da seid, die habt ihr verlassen.
Und was ja ziemlich scheinheilig ist, weil er ist ja steinreich.
Nein, das Reich hat ja damit nichts zu tun. Man kann ja reich sein. Also reich zu sein ist noch kein Urteil darüber, ob man Leute vergisst oder nicht. Also man kann auch als sehr wohlhabender Mann links in der SPD sein. Das ist überhaupt kein Problem. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und er hat ja den Versuch gemacht, auf jeden Fall diesen Leuten wieder eine Stimme zu geben. Das war natürlich populistisch und so weiter. Aber diese Leute hatten und haben vielleicht bis heute nicht das Gefühl, dass sie wirklich eine Stimme in Amerika haben. Und die müssen sie haben. Es sind einfach zu viele. Und es ist ja ungefähr fast die Hälfte der Wählerschaft, die das Gefühl hatte, wir brauchen da was Neues, nicht? Also natürlich ist der Blutdruck hochgegangen. Ich habe nicht geglaubt, dass er gewählt wird. Ich war der Meinung, so jemand kann man gar nicht wählen. Aber er ist das Ergebnis der demokratischen Praxis der USA. Ist das Ergebnis.
Herr Donani, Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Amerika. Wir kommen jetzt ganz zurück zeitlich in Ihre Jugendzeit, denn Sie waren viele Jahre in Amerika. Sie haben dort gearbeitet, Sie haben studiert. Sie sind 1950 nach Amerika gegangen als Fulbright-Student, als Stipendiat.
Das gerade ist zwei Tage nach meiner Promotion.
Genau. Waren Sie ein Überflieger? Denn Sie haben schon mit 21 Jahren promoviert in Jura.
Richtig. Ja, ich habe eine dicke, große Doktorarbeit geschrieben und bestimmt nicht abgeschrieben. Ich glaube, die hat 300 Seiten oder irgend sowas. Also über ein kompliziertes rechtshistorisches Thema. Nein, ich habe gerne in Amerika, ich habe eine große Anhänglichkeit an Amerika, auch wenn ich amerikanische Politik und amerikanische Interessen oft mit erheblicher Distanz sehe.
Wie war das, als Sie so als junger Mann mit 21 nach Amerika gingen? Wie hat man Sie dort empfangen? Was waren das für Begegnungen? Sie als Deutscher, kurz nach dem Krieg.
Ich hatte insofern ein Problem, als die Leute immer so getan haben, die mir begegnet sind, als ob ich ja gar kein wirklicher Deutscher bin, weil ja meine ganze Familie, also die Brüder meiner Mutter und mein Vater und den Schwager meiner Mutter, alle von den Nazis umgebracht worden waren. Und
dann waren im Widerstand, ja.
Im Widerstand. Und ich musste mich immer dagegen wehren, weil ich den Leuten klar machen musste, ist ja nicht, ich bin's ja nicht gewesen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte.
Ja, es ist nicht Ihr Verdienst, ne?
Nee, es ist nicht mein Verdienst. Und insofern hatte ich also einen leichteren Zugang in den USA zu vielen Leuten, auch zu den Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten. Aber,
also die wussten das alle?
Ja, natürlich sprach sie dann rum, nicht? Das ist ja klar, wenn da ein Deutscher auftaucht und dann bin ich auch noch Mitherausgeber des Yale Law Journal geworden, was ja sowieso eine seltene Auszeichnung ist.
Das Yale Law Journal.
Ich war da im Editorial Board. Und insofern kannte ich viele Leute, hatte sehr gute Freunde dort. Und da hat mir sicher diese Herkunft geholfen, aber ich musste sie immer abwehren und sagen, ich weiß ja nicht, ist ja nicht mein Verdienst.
In den USA ist ja ganz groß Sport an den Universitäten, auf dem Campus. Was haben Sie gemacht?
Ich habe keinen Sport gemacht an der Universität, weil das ist College-Arbeit. Also Law School ist ja Graduate Studies und da spielt der Sport eine untergeordnete Rolle. Vielleicht, wenn Sie sehr viel Tennis spielen wollen oder sowas, können Sie das auch. Aber die ganze Baseball und Football, das ist von 18 bis 22. Insofern hatte ich damit mit dem Sport nichts zu tun und meine Hauptaufgabe war, nachts die Adrema-Presserei für die Adressen zu bedienen, mit furchtbarem Krach, um Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren.
Sie haben dann auch in New York in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und Sie waren an mehreren Universitäten. Wie haben Sie dieses Land empfunden damals?
Das kann man schwer heute nachempfinden. Das war neu, das war frei, das war ganz anders, das war hatte eine wundervolle Literatur. Ich habe heute noch die schönsten Bücher aus dieser Zeit in meiner Bibliothek. Nein, das war überwältigend, intellektuell interessant. Ich hatte glänzende Kollegen an den Universitäten, die ja da sehr, sag ich mal, exklusiv sind. Yale hat, glaube ich, im Jahr, ich weiß nicht, was, 6.000 Bewerbungen und lässt 2.200 Leute zu. Also das sind sehr exklusive Universitäten gewesen. Und das hat mich natürlich auch mit sehr interessanten Leuten zusammengebracht. Also,
gibt es Freundschaften, die lange bestanden
haben? Ja, natürlich. Mein bester Freund ist jetzt leider sehr, sehr krank in den USA.
Nach Ihrem Studium in den USA sind Sie erstmal dort geblieben. Sie waren in einer Anwaltskanzlei und dann sind Sie zum Autobauer Ford nach Detroit.
Ja, weil ich also es ist so, wenn Sie der Mitherausgeber des jeweiligen, der sogenannten Law Reviews oder Law Journals sind.
Das
also
ist so eine Zeitschrift, ne? Eine Fachzeitschrift.
Eine Zeitschrift, ja,
die Fachzeitschrift.
Die wird aber nur von Studenten herausgegeben. Ja. Und die haben die besten Professoren, die bei uns gerne schreiben wollten, aus ganz den USA. Und da haben wir gesagt, Herr Professor, das ist leider zu lang oder an der Stelle bitte anders oder so. Ja, und das mit diese ganzen jungen Leute, die sind ja nicht älter am Ende als 25. Wenn man da aber ist, dann wird man hinterher umworben von der Wirtschaft. Und dann umwarb mich Fort Dearborn oder Detroit. Und dann habe ich da in kürzere Zeit gearbeitet in der Rechtsabteilung, würde man hier sagen. Und in dieser Rechtsabteilung wurde ich von dem Chef und Vizepräsidenten der Ford Motor Company da angeheuert und war dann eine Weile an seiner Seite. Und dann hatten die mich gefragt, ob ich bei Ford in Köln arbeiten würde. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, weil ich auch gar keinen sonst einen festen Job hatte. Und dann habe ich dann einen sehr schönen Job bekommen, habe den ausgebaut.
Sie waren einige Jahre in Köln, richtig?
Ja, natürlich. Ich war von 53 bis 60. Und dann wurde ich am Ende da auch noch Leiter der Planungsabteilung.
Aber was fahren Sie denn für ein Auto heute?
Ich fahre heute einen Saab aus dem Jahr 96. Ein altes Auto.
Alt und fein. Dann sind Sie Unternehmer geworden. Sie haben das
Meinungsinstitut Infratest
mitgegründet?
Das war schon, aber es war klein und war in einem sehr schwierigen Zustand. Und ich habe schon sehr wesentlich, glaube ich, zur Erneuerung und zum Aufbau beigetragen. Und ich hatte einen sehr, sehr interessanten Partner. Und wir waren da zu dritt und ich war da haftender Geschäftsführer. Ja.
Sie waren Chef. Und das ist der Grund, weshalb vielleicht manche in Ihrer Partei, 57, habe ich schon gesagt, sind Sie in die SPD eingetreten. Das war vielleicht der Grund, dass Sie so dieses Unternehmerische hatten. Einmal bei Ford gearbeitet, dann eben Infratest, dass man gesagt hat, der ist uns zu wirtschaftsnah, dieser Donani. Ist das so gewesen in der SPD?
Wirtschaftsnah glauben die ja auch alle zu sein. Ich bin ja von Karl Schiller dann in die Bundesregierung geholt worden als Staatssekretär.
Der Wirtschaftsminister damals.
Der damalige Wirtschaftsminister. Und Karl Schiller war ein sehr aufgeklärter, sehr sozial denkender, sehr aufgeklärter und sehr marktwirtschaftlich denkender Sozialdemokrat, der schon vor dem sogenannten Godesberger Programm, was ja das große Reformprogramm der SPD im Jahr 1959 war, schon vorher ist Karl Schiller offen geworden und hat sich gezeigt in der Debatte über eine freiere Marktwirtschaft in Deutschland. Und Schiller hätte mich auch gar nicht genommen, wenn ich, sage ich mal, anders gedacht, die wussten, wie ich denke. Und ich habe auch meine Meinung dazu nie geändert und ich glaube, dass auch die heutigen Probleme der SPD immer noch daher kommen, dass man sich nie wirklich versöhnt hat mit den Notwendigkeiten einer offenen, weltoffenen, globalisierten Marktwirtschaft. Die übt bestimmte Zwänge aus, die muss man kennen. Dann gab es viele Leute in meiner Partei, die gesagt haben, ach, es gibt gar keine Sachzwänge. Natürlich gibt es Sachzwänge. Wer das nicht weiß, der kann überhaupt nicht über Wirtschaft reden. Es gibt eben Dinge, die ein Unternehmer tun muss, weil die Konkurrenz es so macht oder die Technik sich so entwickelt. Es gibt Dinge, die die Politik so machen muss, weil die wirtschaftliche Entwicklung im eigenen Land, in der Welt, in der Branche so verläuft. Und das kann man dann immer versuchen, mit sozialen Aspekten zu versehen. Aber bestimmte Dinge können sie nicht ändern, weil sie so sind. Und wenn man versucht, sie zu ändern, dann macht man es wie in der DDR und muss am Ende eine Mauer bauen, weil man eben nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und wenn man eine Mauer bauen muss, kommen am Ende die Leute und stoßen sie von innen um. Das ist einfach so. Und diese Meinung habe ich immer vertreten, da haben Sie völlig recht, nicht nur Zustimmung bekommen, aber doch, ich bin derjenige gewesen, sage ich mal, der am Ende der entscheidende Person war, um die Zusammenarbeit mit Frankreich für den Airbus zustande zu bringen. Und manchmal sage ich, wir hätten den gar nicht, wenn ich das nicht 1969 gemacht hätte, mit Karl Schillers Unterschrift dann. Das ganze Kabinett war dagegen, Helmut Schmidt war dagegen, Lambsdorff war dagegen, alle waren dagegen.
Ein Leuchtturmprojekt, ne, der Airbus?
Ja, hauptsächlich ein Projekt, der eine Mischung aus Denken, einerseits marktwirtschaftlich und andererseits auch wieder eine staatliche Industriepolitik. Also was ich sagen will ist, man muss offen sein und versuchen, die Dinge, mit denen man zu tun hat, auch wirklich zu verstehen. Und dann muss man manche Sachen machen, wo man es lieber hätte, die Welt wäre ganz anders, aber die Welt ist, wie sie ist.
Wäre das ein Projekt, das Macron helfen würde?
Ja.
Sowas in der Art?
Ich glaube, das Einzige, was ihm wirklich helfen würde, wäre eine ganz offene Debatte, warum unter dem Aspekt der internationalen Konkurrenz bestimmte Dinge notwendig sind. Dann, glaube ich, ist Frankreich, weiß Gott, nicht verloren. Es ist ein starkes und bedeutendes Land und wir verdanken Frankreich sehr viel. Also ich bin auf diesem Punkt, bin ich sehr auch für eine klare Unterstützung von Macron.
Klaus von Donani, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft waren Sie von 1972 bis 1974 nicht sehr lange, weil dann Willy Brandt zurückgetreten ist, ausgeschieden ist und dann sind Sie danach Staatssekretär im Auswärtigen Amt geworden. Wir sind dann schon in den 70er Jahren und das war auch die Zeit, als der Musiker, der Pianist Keith Jarrett nach Köln gekommen ist und sein legendäres Cologne-Konzert gegeben hat. Das ist das Stück, was sich Klaus von Donani heute gewünscht hat. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Cologne-Konzert. Das war ein Ausschnitt aus dem Cologne Concert von und mit Keith Jarrett im Jahr 1975. Und ich habe absichtlich das letzte Stück mit eingeblendet, diesen Applaus. Denn, Herr von Dohnányi, sagen Sie, warum?
Ja, weil man mich klatschen hört dort. Ich war da.
Waren Sie häufig in Köln in der Zeit?
Ja, sehr viel. Da waren die großen Buchhandlungen. Also das war schon ein Kulturzentrum in Deutschland. Und ich habe manchmal gesagt, es ist die einzige Großstadt in Deutschland, weil sie eben auch ein wirkliches Proletariat hat. Also das ist eine wirkliche, bedeutende Stadt. Und man merkt die alte Kultur dort. Ich habe sehr, sehr gerne. Bonn konnte man eigentlich nur ertragen, weil es Köln gab.
Sie kannten den Kulturdezernenten in jener Zeit, Kurt Hackenberg.
Ja, das war aber schon Anfang der 60er Jahre schon. Und Hackenberg war ja, der hat uns, wir haben die Germania Judaica da gegründet, diese große Bibliothek deutsch-jüdischer Literatur und Geschichte. Eine bedeutende Bibliothek bis heute, jetzt Teil der Kölner Stadtbibliothek. Wir haben das damals aufgebaut und Hackenberg, das war so ein ganz toller Mann. Der hat gesagt, naja, Geld kann ich euch nicht geben, aber ich gebe euch eine Planstelle und ein Büro. Und damit haben wir das dann angefangen. Böll hat sozusagen da den Vorsitz gehabt. Irgendwann bin ich dann später auch mal, glaube ich, zwischendurch Vorsitzender geworden. Das war eine große Aufgabe und ich gehe jetzt gelegentlich, wenn ich in Köln bin, gehe ich da immer wieder mal hin. Und Hackenberg verdankt man alle diese Museen, die er da vorangebracht hat. Ein ganz ungewöhnlicher Mann.
Herr von Dohnányi, Sie sind Jahrgang 1928, geboren in Hamburg. Wir kommen zu Ihrer Biografie und damit kommen wir gleich auch zu Ihren Eltern. Denn Ihr Vater Hans von Dohnányi spielte eine sehr wichtige Rolle im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er wurde im April 1945 hingerichtet. Da waren Sie, der Zweitälteste, 15 Jahre alt. Mhm. Sie haben vor knapp 2 Jahren seine Briefe veröffentlicht, die Hans von Dohnányi aus der Gestapo-Haft geschrieben hat. Titel: Hans von Dohnányi, mir hat Gott keinen Panzer gegeben. Erstmal, welche Rolle hat Ihr Vater, er war ja Jurist, im Widerstand
schon
gespielt?
Er war ja schon in der Weimarer Republik der persönliche Referent sowohl von Joel, dem vorangehenden Justizminister, und wurde dann von Görtner auch mit übernommen und hat dann gleich angefangen, dort eine Kartei anzulegen über die Verbrechen der Nazis. Die gibt es übrigens heute noch.
Ach ja, wollte ich fragen, die ist noch erhalten. Also er hat heimlich Protokoll geführt?
Ja, und hat das alles, diese ganzen Dinge alle aufgeschrieben, weil sie ja alle immer gedacht haben, also irgendwann müssen wir den Hitler doch sozusagen festnageln können und dann auch vor ein Gericht stellen können eventuell und so weiter. Aber er hat dann zum ersten Mal einen engen Kontakt mit einem geplanten Staatsstreich gehabt 1938 und lernte dort dann den Oberst Oster kennen, der dann ja eigentlich die wirkliche Zentrale des militärisch organisierten Widerstands war. Als mein Vater dann, als der Krieg begann, hat der Oberst Oster meinen Vater angefordert und Admiral Canaris, das war so, der war der Chef, aber der Oster war der wahre Treiber in der Widerstandsfrage. Und dann hat mein Vater an dieser Stelle eben sehr intensiv in der Vorbereitung der verschiedenen Maßnahmen zum Sturze oder zur Ermordung Hitlers gemacht. Und er selber hat im März 1943, kurz vor seiner Verhaftung, ja, eine Bombe nach Smolensk geflogen. Diese Bombe wurde dann
Hitler war in Smolensk da.
Ja, der kam nach Smolensk aus der sogenannten Wolfschanze, also aus seinem Hauptquartier in Ostpreußen, und um die Truppen dort zu besichtigen. Und da haben sie ihm diese Bombe auch ins Flugzeug getan, aber leider eben nicht in den Passagierraum, sondern in den Gepäckraum. Und da waren 30 Grad Kälte und dann hat der Zünder nicht gezündet, sonst wäre Hitler im März 1943 mit dem Flugzeug abgestürzt. Und dann bekam aber die Gestapo Wind von der ganzen Geschichte und dann wurde er verhaftet im April 1943 und dann nach einer langen Zeit und vielen quälenden Prozessentwicklungen im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet.
Weshalb ist Ihr Vater aufgeflogen? Warum ist das entdeckt worden?
Mein Vater hat ja Juden herausgebracht aus Deutschland noch 1942 und für die hat er Geld aus dem Spionagefonds der Abwehr genommen und das hat jemand verraten, der damit irgendwie beteiligt war. Und dann hat mein Vater das aber immer irgendwie geleugnet in den Prozessen und dann schließlich hat jemand gesagt, da gibt es aber Akten von dem Dohnányi in einem Panzerschrank in Zossen. Und in diesem lagen dann die Verhandlungen, die mein Vater begonnen hatte, mit den Alliierten, schon 1940, über die Frage, was geschieht denn, wenn wir jetzt einen Staatsstreich machen, können wir dann mit vernünftigen Friedensbedingungen rechnen? Das war schon 1940. Und dann gibt es da handgeschriebene Aufrufe von meinem Vater, an die zu veröffentlichen wären, wenn ein Staatsstreich oder ein Attentat gelingen würde. Und das haben die alles gefunden und da war es natürlich vorbei, nicht?
Also wenn man zusammenfasst die Rolle Ihres Vaters, kann man sagen, dass er so die Schaltstelle war zwischen Wehrmacht und Zivilgesellschaft, er als Jurist.
Ja, also das war diese ganze Stelle um den erst Oberst und dann General Oster, das war eben so diese Mitte sozusagen des Widerstandes. Und die Gestapo, also mein Vater dann aus dem Gefängnis nach Sachsenhausen in das Konzentrationslager zurückbrachten, haben das ja mit der Begründung dem Arzt gegenüber gesagt, der Donani ist das wahre geistige Haupt des 20. Juli gewesen. Und das ist nicht so ganz falsch. Also wenn man das verfolgt, ich glaube, er war wahrscheinlich derjenige, der da an dieser Stelle am aktivsten war, viel früher als Stauffenberg oder sowas, der ja noch 1938 eher für Adolf Hitler war und eigentlich erst 1941 nachweisbar auf die andere Seite gegangen ist. Das schmälert nicht den Mut von Stauffenberg, aber man sieht daran, wie viele Leute eben sich auch längere Zeit haben gefangen nehmen lassen von dieser Faszination eines erfolgreichen Kriegsherrn wie Adolf Hitler.
Herr von Donani, im Nachwort dieser Briefe schreiben Sie, dass Sie es sich schwer gemacht haben, sie zu veröffentlichen. Sie haben auch sehr lange gewartet damit. Warum war das schwierig für Sie?
Weil diese Briefe ja alle zensiert waren. Und mein Vater konnte natürlich, also wenn Sie die Briefe lesen, dann denken Sie, der ist gar nicht politisch gewesen. Die können ja gar nicht sein. Und da musste ich dann
dazu... Er schreibt eben, wie geht's euch
zu
Hause?
Ja, natürlich. Und ich hatte immer das Gefühl, mein Bruder war bis zum Ende dagegen, die zu veröffentlichen, weil er gesagt hat, das wird unserem Vater nicht gerecht. Dann haben mir aber viele Leute geraten, das mit entsprechenden Zwischentexten von dem Dr. Winfried Meyer, der ja auch die große Biografie über diese Judenrettung durch meinen Vater im Jahr 42, wofür mein Vater ja übrigens auch in Yad Vashem geehrt worden ist, der dieses Buch geschrieben hat, Unternehmen 7 heißt das Buch, und der hat die Zwischentexte gemacht und dann habe ich ein Nachwort geschrieben und mal versucht klarzumachen, warum ich gezögert habe und warum diese Briefe eben nur die private Seite meines Vaters wiedergeben.
Und aber auch eben, die ist wichtig.
Ja, das haben mir viele auch so gesagt und besonders meine Frau Ulla Hahn hat gesagt, das müsst ihr unbedingt veröffentlichen.
Und sie schreibt ein sehr, sehr bewegendes Vorwort.
Sie, ja.
Für uns ist ein Mensch wie Ihr Vater Hans von Donani so etwas wie ein Held. Welche Gefühle haben Sie für Ihren Vater?
Naja, zunächst mal habe ich natürlich die normalen Gefühle eines Sohns. Mir hat mein Vater natürlich ein langes Leben hindurch gefehlt, weil der war ja, als sie ihn da ermordet haben, war er ja 43 Jahre alt. Und wenn er eine normale Lebenserwartung gehabt hätte, sag ich mal, und 80 geworden wäre, hätte ich weitere fast 40 Jahre von meinem Vater lernen, hören, mit ihm umgehen können und so. Das hat mir schon immer sehr gefehlt. Aber ich habe irgendwann auch mal gesagt, wenn man eben erst 17 ist, dann hat man Kraft und fängt neu an. Und das war die andere Seite.
Ihr Vater war in der Haft oft sehr krank. Viele Briefe sind aus dem Krankenhaus geschrieben worden oder Krankenstationen von Gefängnissen.
Er hat sich ja selbst infiziert.
Das habe ich gelesen. Und zwar hat Ihre Mutter geholfen. Wie ging das?
Naja, mein Vater hat gesagt, wenn ich wirklich sehr krank bin und das riskiere, dann werden die Vernehmungen unterbrochen. Und irgendwann hatte er natürlich das Gefühl, auch unter Folter, dass die Vernehmungen niemals ganz sicher sein können. Es haben ja auch andere unter Folter Geständnisse gemacht. Er hat zwar der Gestapo immer gesagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, von mir kriegt ihr nichts. Aber man kann das nicht einschätzen von sich. Und deswegen hat er immer gesagt, wenn ich krank bin, dann könnt ihr mich nicht vernehmen und so weiter. Sich zweimal mit Diphtherie infiziert, hatte er davon dann auch Lähmung bekommen, also schwere Diphtherie-Infektion.
Aber wie hat Ihre Mutter das bewerkstelligt?
Ja, die hat das durch, mein Großvater war ja Arzt und der war ja Chef in der Charité.
Also der Vater Ihrer Mutter?
Der Bonhoeffer,
Großvater. Bonhoeffer.
Der war ja Charité. Psychiatriechef der Charité und der hatte natürlich viele Beziehungen zu Ärzten und so haben wir das gemacht. Aber
Butterbrot mit Bakterien?
Nee, Joghurt. Und da hat er gesagt, in einem Kassiber geschrieben, wenn da oben auf dem Joghurt ein bisschen Marmelade ist, dann weiß ich, da ist eine Infektion drin. Ja, ganz raffiniert alles.
Auch gruselig.
Ja, gruselig. Ja.
Wie war es dann zu Hause bei Ihnen? Also davor, als Sie noch einen Vater hatten und alles noch schön war sozusagen. Sie waren, als Hitler an die Macht kam, 5 Jahre alt. Wie war das zu Hause, Ihr Leben?
Naja, das fing 1933 im Ende oder Mitte Februar damit an, dass meine Eltern bei uns eine nicht ganz stubenreines kleines Mädchen in unsere Schlafzimmer brachte, die und dann zu uns sagten, also die Eltern mussten nach Norwegen reisen, die kommen mal wieder zurück, aber jetzt muss die Kleine bei euch wohnen hier. Und wir mochten das gar nicht besonders, weil wir erstens mochten wir das Mädchen nicht, aber so fing das bei uns an.
Und wer war das Mädchen?
Es war ein Kind von jüdischen Bekannten meiner Eltern aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Und die Eltern sind zu meiner Mutter gekommen und gesagt, könnt ihr die Kleine mal nehmen? Wir müssen weg. Und dann sind die nach Norwegen gegangen und sind dann emigriert und haben die Kleine später geholt. Und das war sozusagen 1933. Deswegen, wenn Sie fragen, wie fing das an? So fing das an, im Februar, glaube ich, 33. Und dann hat man eben versucht, mit den Dingen umzugehen.
Ihre Eltern haben Sie rausgehalten aus der Politik?
Ja, meine Mutter hat, wenn der Hitlergruß anstand, meinen kleinen Bruder, obwohl er dann schon 5 war oder sowas, auf den Arm genommen, damit sie nicht grüßen musste und so.
Kein Arm frei.
Ja, das war schon so. Aber naja.
Haben Sie geahnt, dass da irgendwas gesprochen wird, was wichtig ist und was Sie
aber natürlich, halt, aber, ja, natürlich, aber nichts gewusst und gar nichts. Und ich habe das auch irgendwo in meinem Nachwort da, in dem Buch, was Sie eben zitiert haben, habe ich das auch gesagt. Wenn wir dann mit dem Bruder meiner Mutter, Dietrich Bonhoeffer, und meinem Vater und meine Mutter, die ja wahrscheinlich als einzige von den Frauen wirklich 100% informiert war über das Ganze, wenn die dann am Wochenende da bei uns spazieren ging, irgendwie dann hieß es immer, Kinder, geht mal vor. Und dann war uns schon klar, jetzt fangen die wieder an, über Sachen zu reden, die wir nicht hören dürfen. Mhm. Wir wussten nichts von den wahren Ereignissen, das wussten wir nicht.
Ihre Mutter, Christine Bonhoeffer, die Schwester von Dietrich Bonhoeffer, der brillante,
und auch von Klaus, die beide ja,
und Klaus, ja,
auch umgebracht,
ja,
wurden. Ja.
Dietrich Bonhoeffer, mutiger Theologe. Er spielte eine wichtige Rolle im Kreis der Bekennenden Kirche, die evangelischen Christen, die gegen das Naziregime kämpften. Er war Ihr Onkel.
Ja.
Was haben Sie zusammen mit ihm erlebt?
Auch Tischtennis gespielt, musiziert, Ski gefahren. Er war ein lustiger Onkel. Man durfte nur nicht sagen, dass er eine Glatze bekäme, dann war er sauer. Aber sonst waren wir ein sehr lustiger Onkel. Mein Bruder hat sehr viel mit ihm unmittelbar. Der war ja auch sein Patenkind. Und mein Bruder war ja wahnsinnig musikalisch, auch schon in jungem Alter. Die haben viel zusammen musiziert. Und der war für uns so ganz vertraut. Und der war ja sehr viel bei uns in unserer Wohnung und in unserem Haus. Ja.
Das war dann die Zeit, als er aus Amerika zurückgekommen war.
Ja, er kam ja 39 zurück mit dem Argument, ich muss bei meinen Leuten sein. Die Amerikaner haben alle gesagt, bleib doch hier, das wird gefährlich. Aber er war ja damals auch noch sehr jung.
Am 5. April 1943 wurde Ihr Vater und vorübergehend auch Ihre Mutter verhaftet.
Zur gleichen Stunde auch Dietrich Bonhoeffer, ja.
Auch.
Zur gleichen Stunde, gleichzeitig.
Und Sie waren dann erstmal allein im Haus, die drei Kinder, Ihre Schwester, ja, Bärbel, ja. Sie und Ihr Bruder Christoph.
Ja, richtig, ja.
Wussten Sie, was los war?
Ja, klar. Dann wusste man schon. Und naja, und dann hat man halt versucht, mit den Dingen so zu leben, wie man leben konnte. Man musste eben sehen, dass man das war ja ein Untersuchungsgefängnis am Anfang, daher konnte man auch Lebensmittel abgeben. Es gab aber nicht viel Lebensmittel, aber da haben wir die versucht einzusparen bei uns. Und wir hatten ja da auch Tiere in unserem Garten, Ziegen und Hühner und so weiter. Dann haben wir versucht, die Eltern zu ernähren. Und das gleichzeitig sind wir zur Schule gegangen. Also es war alles ein bisschen bewegt.
Es gibt einen sehr ergreifenden Brief aus der Haft, den Ihre Mutter geschrieben hat.
Ja.
Ich zitiere mal. Tragt keinen Hass im Herzen gegen die Macht, die uns das angetan hat. Verbittert eure jungen Seelen nicht. Das rächt sich. Und nimmt euch das Schönste, was es gibt. Das Vertrauen. Das hat sie Ostermontag 1943 geschrieben. Klaus von Donani, Sie als Sohn haben dieses ins Leben mitgenommen. Dieses Vertrauen, von dem Ihre Mutter spricht und sagt, das ist das Schönste, konnten Sie das in Ihrem Leben behalten?
Ja, auf jeden Fall habe ich eine Grundlage in mir, so glaube ich, die mir, sage ich mal, eine innere Sicherheit gibt, dass die Dinge, die einem begegnen, irgendwie auch zu dem eigenen Leben gehören und dass man auch dann, wenn sie schmerzhaft, ich habe ja meine erste Frau zum Beispiel mit einer schweren Operation verloren, da war ich noch keine 30, dass wenn man so etwas erlebt und erfährt, dass man damit dann auch irgendwie in sich in Ruhe fertig werden kann. Ich glaube, Das ist das Vertrauen, was man braucht, dass man weiß, da gibt es irgendwie ein Fundament, auf das man zurückgreifen kann, auf dem man stehen kann. Und ich glaube, dass sowohl mein Bruder als auch ich meiner Mutter sehr, sehr viel verdanken, weil sie war ja Naturwissenschaftlerin, hat Botanik studiert, hat dann 3 Kinder geboren, hat das dann aufgegeben, wollte nach dem Kriege dann nochmal anfangen, hat sie aber dann natürlich die Wissenskluft, die inzwischen entstanden war, nicht mehr schließen können. Und sie hat uns, als wir kleine Kinder waren und Jugendliche waren, hat sie uns wundervolle Bücher vorgelesen. Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis für Gedichte und war eine lebende Anthologie für Literatur und Gedichte. Und haben ihr wahnsinnig viel zu verdanken, würde ich mal sagen. Sie hat wirklich ihr Leben zurückgestellt gegenüber dem, was sie den Kindern gegeben hat.
Ich höre eine große Dankbarkeit, ja. Bewunderung für den Vater auch. Ja. Heraus aus dem, was Sie sagen, Sie haben zum Andenken an Ihre Eltern eine Stiftung gegründet. Was möchten Sie damit bewirken? Sie heißt Zivilcourage.
Ja, was ich damit bewirken will, ich will das Problem der Zivilcourage immer wieder herausnehmen aus dem Bereich, in den es normalerweise im Sprachgebrauch heute gebracht wird. Zivilcourage ist es nicht, jemanden, der von irgendjemand bedrängt wird in der U-Bahn, zu helfen. Das ist persönlicher Mut und richtig und wichtig. Zivilcourage ist in der wirklichen Definition, sich mit der eigenen Meinung gegen eine überwiegende Mehrheitsmeinung zu stellen und zu ihr zu stehen. Das ist das, was in der Weimarer Republik zum Teil gefehlt hat und das fehlt auch zum Teil heute in Deutschland. Zivilcourage ist die Bereitschaft, für seine eigene Meinung mit Gründen und Nachdenklichkeit zu stehen und sich nicht umwerfen zu lassen, nur weil die Mehrheit dagegen ist. Wir brauchen davon viel mehr in Deutschland. Und ich habe einige Projekte gemacht damit und mache jetzt auch weitere Projekte in Schulen und so weiter mit dem Versuch, den Jugendlichen beizubringen, dass Zivilcourage die Fähigkeit und die innere Fähigkeit ist, sich zur eigenen Meinung zu bekennen, auch dann, wenn um einen herum die Menschen das nicht akzeptieren. Das ist, was ich meine.
Eine Fähigkeit, die sicher auch in dem Kapitel eine Rolle spielt und gespielt hat, das wir jetzt besprechen. Ich komme zum Kapitel Ende der Diktatur, Ende der DDR, Mauerfall und der Einigungsprozess. Und da haben Sie, Herr von Donani, auch eine Rolle gespielt. Sie sind 1988 zurückgetreten als Bürgermeister von Hamburg, haben wahrscheinlich Schluss machen wollen mit der aktiven Politik. Dann kommt der Fall der Mauer, da haben Sie dann wahrscheinlich gesagt, so, hier muss ich auch mitarbeiten. Oder wie kam das?
Na klar, wir hatten ja immer in der Regierung Willy Brandt und auch Helmut Schmidt, aber in erster Linie natürlich Willy Brandt, hatten wir immer versucht, darauf hinzuwirken, dass wieder Offenheit in Deutschland und wenn möglich Wiedervereinigung möglich wird. Und als das dann geschah, war es natürlich völlig klar, dass das der Teil deutscher Aufgabe war, der nach 1945 nicht gelöst werden konnte. Und da ich mich nach 1945 für den westlichen Teil politisch engagiert habe, war das klar, dass ich das dann auch für den Teil machte, der nun sozusagen diesen Nachholbedarf hatte. Und da habe ich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch viel versucht zu tun.
Sie haben die SPD im Osten beraten.
Ja, ja, natürlich.
Und dann aber auch ein großes Schwermaschinenkombinat mit abgewickelt, saniert?
Ja, nee, abgewickeln ist nicht richtig. Wir haben es restrukturiert in einem der Kernunternehmen. Bin ich noch heute Aufsichtsratsvorsitzender,
sind
wir wieder Weltmarktführer.
Die Treuhand,
das heißt Kranunion heute, hieß damals TAKRAF. Und dieses Unternehmen haben wir, so war die Treuhand auf jeden Fall, als ich 1994 die Restrukturierung beenden konnte, war der Meinung, das war die beste Restrukturierung eines Maschinenbauunternehmens überhaupt in der ehemaligen DDR, glaube ich auch richtig. Wir hatten immerhin 30% der Arbeitsplätze bewahrt, was sehr viel ist. Normalerweise waren es 10% oder 15 höchstens. Und ja, da waren viele erfolgreiche Unternehmen sind aus diesem großen Kombinat, was also 30.000 Leute hatte, sind daraus entstanden. Und eines, wie gesagt, bin ich mit einem zentralen Teil bin ich immer noch verbunden.
Wenn Sie Bilanz ziehen, wie ist der Einigungsprozess verlaufen? Einigermaßen gelungen?
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, beim nächsten Mal machen wir es besser. Also ich hätte manches anders gemacht. Ich fand, die Regierung Kohl hat sich zu sehr auf den Markt als Lösungsmittel für das Problem der Erneuerung in der DDR verlassen. Ich hätte für mehr staatliche Industriepolitik geworben.
Also alles mehr reguliert und mehr kontrolliert?
Ja, insbesondere also wirklich gezielte Investitionen. Das war aber sehr schwer, weil zum Teil auch die Länder, die neuen Länder das nicht zugelassen hätten und so weiter. Also es hat große Fortschritte gegeben, aber es gibt eben auch heute noch große Lücken. Und es ist auch nach bald 30 Jahren ja kein Zufall, dass in der ehemaligen DDR, in der Region, in den neuen Ländern, die Zahl der AfD-Wähler sehr viel höher ist als im Westen.
Aus Frust, aus dem Gefühl, abgehängt zu sein?
Ja, natürlich. Nicht, weil die keine Demokraten sein können, das halte ich für falsch, aber weil es eben doch da zum Teil wirklich auch immer noch große Lücken gibt, nicht? Und viele, die Abwanderung war groß, die jungen Leute sind zum Teil weggegangen und so weiter. Und das haben die Älteren natürlich überall gespürt. Dann hat es viel Arbeitslosigkeit zu Beginn gegeben. Also das ist kein Zufall, dass das so ist.
Sie haben ja versucht, die Regierung zu beraten. Sie haben ja vorgeschlagen, weniger Geld in den Ausbau der Infrastruktur zu tun, stattdessen mehr Investitionen, so Kerne, richtig, Investitionskerne zu schaffen.
Richtig. Also wir haben die beste Infrastruktur in ganz Deutschland, heute in Ostdeutschland.
Ja, aber es fährt niemand drauf.
Aber es fahren viel weniger drauf. Und interessant ist, dass eben Polen zum Beispiel, die ihre Infrastruktur überhaupt noch nicht so weit haben, eben ökonomisch eigentlich erfolgreicher ist als der deutsche Osten, nicht?
Mit EU-Geldern haben Sie ganz viel in Ihren
Universitäten? Ja, das war das Problem. Das Problem war eher mehr, dass die natürlich, das konnten wir auch nicht verhindern, sofort unter sozusagen ein Regelwerk des Westens kam. Aber dann hätte man das beantworten müssen mit mehr staatlicher Industriepolitik. Das ist meine feste Überzeugung. Und Helmut Kohl hat damals gesagt, wir brauchen da nur Dienstleistung, keine Industrie. Das habe ich auch immer für falsch gehalten. Aber die haben sich alle Mühe gegeben. Also hinterher zu kritisieren, ist auch nicht sozusagen meine Sache. Aber wenn Sie mich fragen, ob es gelungen ist, es ist nur streckenweise gelungen. Und noch, wir haben noch große Lücken dort, das ist gar keine Frage.
Lafontaine hat sich ja damals sehr, wie soll ich sagen, jetzt abseits gestellt. Er hat gesagt, ja, man müsste eigentlich eine Mauer bauen wieder.
Ja, der wollte nicht eine Mauer bauen, aber der wollte eine Zollgrenze da haben. Da hätten wir auch eine Zollgrenze wieder zwischen Ost- und West-Berlin haben müssen und so weiter. Also das war alles ziemlich undurchdacht, so wie auch seine Partei, die Linke, ja heute ökonomisch nichts zu Ende denkt. Aber man hätte mehr darüber nachdenken müssen, wie man industriepolitisch in der DDR mit staatlicher Hand arbeitet und weniger glauben, dass das alles vom Markt allein gelöst wird. Man hätte es wahrscheinlich besser machen können, aber es ist immer leicht gesagt, wenn man es selber nicht zu verantworten hatte.
Klaus von Dohnányi, letzte Frage. Wir kommen zum Glauben. Sie sind Protestant, Hamburg aufgewachsen, ja, Mutter aus der Familie Bonhoeffer. Aber Sie haben mal gesagt, Sie würden ganz gerne in katholische Kirchen gehen.
Ich finde, unsere evangelische Kirche hat sich von der Intensität des Glaubens zu weit entfernt und sich zu sehr, ja, wie soll ich sagen, den sozialen, säkularen sozialen Fragen zugewandt. Also sie ist eigentlich fast eine Sozialpartei. Sie hat es ja in Hamburg dazu gebracht, dass sie mit Mitteln aus der Kirche Fragen der Umsteuerung bei der Energiepolitik finanziert hat. Ich meine, wissen Sie, und das, da fehlt mir sozusagen der enge Bezug zu dem, was Christentum eigentlich ist. Und die Bonhoeffersche, also Dietrich Bonhoeffersche Theologie ging ja fast so weit, dass er gesagt hat, er könne sich auch ein Christentum ohne Religion vorstellen. Also die Form zu leben, christlich zu leben, ist wichtiger als die Dogmatik, ja.
Und das ist die Linie von Dorothee Sölle auch, ne?
Ja, und das ist auch
in der Welt etwas bewegen.
Ja, aber auch eben so zu leben selber, auch wenn man gar nichts bewegt, selber so zu leben, dadurch sozusagen das Christentum zu verwirklichen. Und das entspricht eigentlich eher meiner Vorstellung. Und ich finde gegenwärtig bei den guten katholischen Denkern eigentlich fast mehr Auseinandersetzung mit diesen Fragen, als ich sie bei den protestantischen gegenwärtig finde. Und das ist, was mich gelegentlich in katholische Kirchen bringt. Wobei auch natürlich eine Rolle spielt, dass meine Frau Ulla Hahn katholisch aufgewachsen ist.
Und ein rheinisches Mädchen aus dem katholischen Rheinland.
Ja, na klar.
Ist sie katholisch, klar.
Ja, na klar.
Sie sind jetzt 88 Jahre alt. Beschäftigt man sich im Alter oder mit zunehmenden Jahren mehr mit Glaubensfragen? Da gibt es ja so diesen Spruch, mit dem Alter kommt der Psalter.
Nein, das ist, glaube ich, bei mir nicht so. Ich habe neulich einen Brief von meiner Mutter gefunden an ihre Schwester, die Zwillingsschwester von Dietrich Bonhoeffer. Und der Brief stammt, glaube ich, aus dem Jahre 45 oder 46. Und da schreibt sie, Klaus hat eine starke religiöse Ader.
Also, schon als Junge.
Schon als Junge, ja. Ja, ja.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.